Das ist Competitive Today, der Podcast für Next-Level-Positionierungsstrategien mit Daniel G. Bieber.
So gut positioniert sein, dass selbst die Wettbewerber bei einem kaufen wollen. Wenn wir selbst die Wettbewerber nicht widerstehen können zu kaufen, dann kann das die Zielgruppe erst recht nicht. Und liebe Zuhörer, genau darüber sprechen wir in unserem Podcast Competitive Today, über Next-Level-Positionierungsstrategien, mit denen man echte Sogwirkung und Differenzierung im Markt erzielt. Heute zu Gast erneut die Birgit Eschbach. Ich freue mich riesig. Wir hatten gestern schon eine grandiose Aufzeichnung gehabt mit tollen Beispielen, wo wir heute auch nochmal in die zweite Sektion eintauchen von Beispielen, wie man sich positionieren kann, sodass man nicht nur ja vielleicht klar für eine Sache steht und auch wirklich scharf, sagt man ja oft, direkt positioniert ist, sondern dass man wirklich auch einen neuen Standard im Kundennutzen setzt, Sogwirkung erzielt und Wettbewerber outperformt. Darum geht es heute, liebe Birgit. Herzlich willkommen.
Daniel, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich sehr drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, die gestrige Folge, die hat noch so nachgewirkt. Und wenn die Hörer nur halb so viel Spaß daran haben wie ich, dann ist das ein voller Erfolg.
Ja, also wir haben ja gestern wirklich mal richtig eingetaucht, vor allem auch in Praxisbeispiele, die, ja, ich sag einfach mal so alltäglich sind, wo man sich vielleicht denkt, das ist gar nicht ein besonderes Produkt, aber da kann man trotzdem Unglaubliches schaffen. Wir haben sehr, sehr viel auch über den Bereich Beratung gesprochen, Beratungsdienstleistungen. Und das ist auch das, wo ich heute wieder einsteigen möchte, will aber vorab nochmal, Birgit, für unsere Zuhörer, die hier zu dieser dritten Folge gerade einsteigen, nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen, von was wir denn eigentlich bei den Next-Level-Positionierungsstrategien sprechen. Es geht nämlich um sogenannte Benchmark-Positionierung, und bei der Benchmark-Positionierung geht es darum, sich nicht nur als ein guter Produktanbieter oder Dienstleister zu positionieren, sondern sich so zu positionieren, dass man neue Standards im Kundennutzen setzt. Ja, das ist der eigentliche Zweck, weg von dem Thema des Produkts, des Angebots, hin wirklich auf die Nutzenseite, dort neuer Benchmark in seiner Branche werden. Das ist, worum es bei Benchmark-Positionierung geht. Dafür haben wir heute ein paar praktische Beispiele mit dabei, auch wirklich ganz außergewöhnliche Dinge, liebe Birgit. Und das allererste, was ich heute mit dem Gepäck habe, ist, ich wollte nochmal, nachdem wir schon gestern sehr viel darüber gesprochen haben, über ein grandioses Beispiel aus dem Beratungsbereich, Agenturenbereich sprechen. Es geht um eine Werbeagentur in Norditalien, die sehr, sehr stark im Fahrradmarketing, Fahrradwerbung aktiv gewesen ist. Birgit, ja, bist du bereit? Bei mir.
Daniel, da bist du ja, ich komme ja gerade aus 8 Wochen Norditalien. Ja. Ich hatte eine Werbeagentur, let's go.
Ja, genau. Also, da muss man dazu sagen, wenn man jetzt da, bleiben wir mal bei dem Beispiel, eine Agentur hat, wo man sich wirklich auch auf den Bereich des Fahrradsports und vor allem auch touristische Aspekte rund um Fahrradtourismus fokussiert, dann ist man eigentlich schon rein formal von der Positionierungsseite natürlich schon top aufgestellt. Weil es gibt wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige Agenturen, die da auch hoch spezialisiert sind. Damit hat man schon mal einen gewissen Vorteil. So, jetzt kann sich aber jeder von unseren Zuschauern daraus erinnern, wir hatten ab 2019 beginnend eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es kam Corona. So, Corona hat dazu geführt, dass natürlich Außensportaktivitäten, Tourismus extrem zurückgegangen sind, ja, und auch diese Agentur damals in ein bisschen die Schieflage geraten ist, weil man hat sich natürlich auf viele Projekte, große Ausschreibungen verlassen. Die Projekte wurden dann nicht abgesagt, aber zumindest pausiert. Und so stande man dann da. Der Patrick, der Inhaber dieser Agenturen, hat gesagt, als wir da ins Gespräch gekommen sind, Daniel, ich muss irgendetwas machen, ich muss was erfinden, was wirklich mir neue Einnahmemöglichkeiten außerhalb dessen, was wir tun, ermöglicht, gleichzeitig aber auch all das, worauf wir aufbauen, mit integriert.
Ja, das heißt, du bist da mit in die Produktberatung gegangen?
Ja, und das ist genau das, was ich unseren Zuhörern auch kommunizieren möchte. Benchmark-Positionierung ist tatsächlich auch etwas, was man in der Produktentwicklung anwenden kann. Also wenn wir komplett neue Produkte oder Dienstleistungen kreieren wollen, wie wir das in diesem Fall gemacht haben bei der Helios BZ, so heißt diese Firma, ja, haben wir an genau dieser Stelle dann eben angesetzt und gesagt, okay, wie könnten wir da was machen? Und dann sind wir natürlich, wie ich das auch schon in anderen Abschnitten der letzten Podcasts gesagt habe, dann kommt dann immer so der Biber, ja, der Daniel Biber mit seiner Trüffelschweinbande, geht man da ins Unternehmen rein und dann guckt man immer, wo liegen denn da die Trüffel? Und dann hatten wir so festgestellt, Italien, ja, also auf der einen Seite hat man das italienische Design mit aber einer deutschen Gründlichkeit, weil in Norditalien sind die Menschen ja auch deutschsprachig, ja, und da kamen diese beiden Welten, Strategie und Design, zusammen. Und man hat sehr, sehr viel Gefühl auch für diese ganzen emotionalen Themen gehabt.
Daniel, und nicht nur die beiden Sachen zusammen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist auch eine Trüffelregion. Also das kommt auch noch zusammen.
Siehst du mal.
Ich bin sicher, ihr seid fündig geworden.
Wir sind auf jeden Fall fündig geworden, ja. Und zwar war die Thematik eigentlich die gewesen, als ich dort den Inhaber der Agentur dann mal gefragt habe, was man eigentlich sehr häufig auch so als Prozessentwicklung immer in den Projekten gemacht hat. Rund um Fahrradmarketing sagt er, es ging sehr, sehr viel auch um Identitätsfindung, um die Frage auch des sogenannten Corporate Identity. Wie trete ich nach außen auf? Wie trete ich auch als Tourismusregion? Wie kann ich als Tourismusregion eine Corporate Identity entwickeln? Und genau da war der Anknüpfungspunkt, weil sind wir mal ganz ehrlich, neben einer Positionierung braucht jedes Unternehmen in gewisser Weise ja eine Corporate Identity. Man muss irgendwo auch schon ein Stück weit etwas nach außen bringen vom Design, von den Farben, vom Auftreten her, das einen Wiedererkennungswert hat. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt gerade, wenn man ein Unternehmen aufbauen möchte, das wirklich auch vielleicht später mal verkauft werden soll, ja, dass irgendwo auch eine Wertigkeit, eine echte wertige Firma wird, ja. So, Corporate Identity, ganz großes Thema bei sehr, sehr vielen Unternehmen. Man wagt sich dann immer so alle 10 Jahre vielleicht nochmal neu ran, wie das bei manchen mit der Website auch ist, ja, mit der Positionierung ähnlich. Und da haben wir angesetzt. Wir waren in einer Situation, wo die Tourismusbranche in Norditalien sehr litt unter den Ausfall des Geschäfts und vor allem, wie können sie auch die guten Mitarbeiter halten? Und da sind wir dann hergegangen und haben gesagt, eigentlich müssten wir ein Next Level Corporate Identity integrieren. Was brauchen wir? Im Moment ist es ja so, dass die Unternehmen sehr stark mit dem, was sie tun, für was sie stehen, an Dienstleistung, an Produkt nach außen gehen. Aber das, was eigentlich wirklich Anziehungskraft, vor allem auch auf der Mitarbeiterebene, nicht nur der Kundenebene, erzeugt, das ist sehr viel die Vision dahinter, the reason why. Was ist die Leidenschaft? Was ist der Purpose des Unternehmens? Ja, und dieser Purpose, der Zweck des Unternehmens, diese Leidenschaft, die kommt viel zu wenig ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Und
ich meine,
genau,
wie schlau, weil gerade das ja jetzt in Corona-Zeiten, wo dafür Zeit war, das als Angebot zu machen. Weil du kommst ja sonst nie dazu, ich sag mal, dich nochmal mit diesen Themen auch intensiv zu beschäftigen.
Ja, Smart. Das ist ganz genau der Punkt. Wir waren exakt zum richtigen Zeitpunkt, weil die saßen zu Hause oder halt im Team zusammen, wussten nicht genau, was machen wir jetzt. Und da wirklich mal in diese Ausrichtungsfrage zu gehen. Für welchen Purpose? Was ist unser eigentlicher Purpose? Für was stehen wir? Und wie können wir diesen Purpose in eine Außendarstellung bringen, in den sichtbar machen? Ja, nicht nur die Corporate Identity, wo wir also über die Firma so ein bisschen die Design, die Merkmale schleifen, sondern diesen Purpose ins Zentrum der Aufmerksamkeit bringen. Das ist emotional und das kann man ausspielen. Und dann haben wir gesagt, lass uns einen neuen Service hier entwickeln von der Corporate Identity zur Purpose Identity. Und diese Purpose Identity hatte dann eben nicht nur einen Zweck im Außen, sondern auch einen Vorteil im Innenverhältnis, weil bei diesem Purpose Identity Prozess konnten natürlich sämtliche Mitarbeiter mitwirken. Wir haben dann mit einer Berghütte zum Beispiel einen Workshop gehabt. Ja, der Kunde hatte einen Workshop mit denen, wo dann das ganze Team die Purpose Identity gemeinsam entwickelt hat. Das war nochmal Teambuilding. Das war so eine Schärfung irgendwo auch der ganzen Teamkultur mit einem grandiosen Ergebnis, wo dann jeder dahinter stand und gesagt hat, das ist unser Purpose, für das stehen wir, auch zu definieren, im Corporate Identity gibt es das Corporate Design, das Corporate Behavior, so hatten wir auch das Purpose Behavior. Was ist denn mein Purpose Behavior? Welche Rolle nehme ich da ein? Also es hat eine enorme Auswirkung auf der Teambuilding-Ebene gehabt und gleichzeitig auch in der Außenwirkung, weil wir natürlich als Unternehmen plötzlich auch seiner Zielgruppe kommunizieren konnte, für welchen Purpose steht man? Was ist unsere Purpose Identity? Man konnte sogar mit dem Begriff rausgehen. Und das war absolut unique. Das war ein Riesenvorteil. Man hat also quasi Corporate Identity mit dem Mehrwert der Purpose Identity angereichert, weil Corporate Identity war immer noch da mit im Gepäck, hat diesen Team-Building-Effekt gehabt und gleichzeitig die emotionale Komponente nach außen für Kunden wirklich mit dem Purpose nach außen zu gehen, der Reason Why. Was ganz andere Unternehmen nie gemacht haben, die ganze Branche eigentlich nie gemacht hat, ja, hat man da einen neuen Standard gesetzt und das Ding ging richtig durch die Decke. Das hat richtig funktioniert und den kompletten Turnaround auch während Corona gebracht. Ja,
ich meine, das ist ja immer so ein, es ist ja immer so ein geflügeltes Wort. Ja, Krise als Chance, aber passt, würde ich mal sagen.
Es passt ganz genau. Und man sieht, es ist eigentlich so einfach. Man kann eine neue Service-Innovation rausbringen auf Bestehenden. Man baut auf Bestehenden auf. Man guckt einfach, okay, was hat man für Möglichkeiten? Was kann man miteinander kombinieren? Wie kann man das andersartig vielleicht auch verpacken, anreichern, dass ein Mehrwert entsteht? Ja, und es kam einfach spitzenmäßig an und hat natürlich auch, vor allem, es ist krisenunabhängig. Egal was kommt, eine Purpose Identity, da muss man nicht eine Berghütte offen haben, damit Touristen kommen können. Da muss nicht alles mit gut Wetter und so auch sein. Das kann man immer machen, ja, und von jedem Ort. Das ist der große Vorteil der ganzen Geschichte. Und ja, ein Beispiel, das definitiv richtig eingeschlagen hat und hier nochmal auch den Bereich Beratung, Agenturen, Landschaft auch nochmal ja, widerspiegelt, was möglich ist.
Sehr gut. Ich glaube ja, du hast ja gestern gesagt, von wegen machst einiges eben aus diesem Bereich der Beratungsunternehmen. Und es ist nun mal auch eine unheimlich große Zunft. Es sind unheimlich viele Menschen draußen unterwegs, die uns auch zuhören. Auch die Podcast-Hörer kommen häufig aus diesem Segment, weil die auch sehr interessiert sind, sich selber weiterzubilden. Und von dem her könnte ich mir vorstellen, dass einige zuhören und das passt. Aber weißt du, jetzt hast du es, sind wir aus diesem, was ist so, ja, aus dem KMU-Bereich gekommen. Hast du noch ein Beispiel dabei, was mal in eine ganz andere Richtung geht?
Also ich habe, ja selbstverständlich, und da würde ich nämlich gleich andocken, weil Birgit, du warst ja kürzlich in Italien. Lass uns doch mal darüber sprechen. Benchmark-Positionierung ist ja nicht nur was, was man auf einer Unternehmensebene für Produkte und Dienstleistungen anwenden kann. Man kann das auch im touristischen Bereich anwenden. Man kann auch Städte und ganze Länder als neuen Standard im Nutzen.
So was meinte ich, in die Richtung.
In die Richtung.
Ja, das ist doch klasse. Ja.
Und da habe ich zwei Beispiele mit dabei.
Okay.
Ja, okay. Wir steigen mal ein in den Bereich Kommunen und Länder. Und zwar war es so gewesen, ich habe mal vor sehr, sehr vielen Jahren, das liegt jetzt schon bestimmt 14 Jahre zurück, habe ich mal einen Vortrag in Nürnberg organisiert. Also so eine Impulsnacht, wo ich über Positionierung, neue Wege, Marketing gesprochen habe. Und da war unter anderem ein Bürgermeister aus einer kleinen Stadt nähe Nürnberg da gewesen, der sich das angehört hat. So, dieser Bürgermeister saß drin, hat so einen Vortrag noch nie gehört, hat sich auch noch nie wirklich Gedanken gemacht, was man da in seiner kleinen Stadt besser und anders machen konnte. Sagte dann nur nach dem Vortrag zu mir, Herr Bieber, kommen Sie mal bei uns vorbei. Wir machen ja auch so ein bisschen Stadtmarketing und das ist mal ein ganz neuer Impuls, was Sie hier reingebracht haben. Lassen Sie uns mal gucken, vielleicht finden wir was für unser Städtchen. Ja, so. Und so war das auch. Wir haben dann tatsächlich eine Benchmark-Positionierung entwickelt für diese kleine Stadt namens Röthenbach. Und interessanterweise war es so gewesen, dass es darum ging, Zielsetzung, wie können wir natürlich eigentlich das Ziel einer jeden Kommune, ja, wie kann man mehr Firmen anziehen und auch mehr Menschen, die dort in der Gegend wohnen wollen. Ja, vor allem aber auch die Firmen, die dann wirklich ihre Büros dort haben, die Mitarbeiter dort beschäftigen, damit Gewerbesteuer natürlich auch funktioniert. Und ja, das war so die Zielsetzung. Dann haben wir uns natürlich auch hier wieder als Trüffelschweinbande aufgemacht, mal geguckt, was ist denn da vorhanden. Jetzt ist so ein kleines Städtchen wie Röthenbach etwas, was ja überschaubar ist. Man kommt überall schnell hin. Ja, das war so der eine Aspekt. Das heißt, wenn man irgendwo in der Stadt sich bewegt, kann man sehr schnell von A nach B kommen. Man hatte interessanterweise auch noch überall eine recht gute Parkplatzsituation. Es war nichts zugepackt, man hat immer überall was gefunden. Aber wenn ich sage, ja, das ist in anderen Städten vielleicht bei dir auch, liebe Birgit, ganz anders. Ja, in München auch und so ist das Nürnberg Katastrophe teils. Ja, und da gab es halt überall Parkplätze, wo man recht schnell parken konnte.
Daniel, du glaubst gar nicht, wie wichtig dieses Parkplatzthema ist. Also mal losgelöst davon, dass das in sämtlichen Foren von den Städten immer wieder diskutiert wird. Ich würde ja der Stadt kaufen, wenn das Parken nicht so teuer wäre. Aber es ist in der Tat ein Riesenthema. Und deswegen, also alle Bürgermeister, die uns hier zuhören, ist echt fast dran. Guckt, dass ihr, wenn ihr die Bude voll haben wollt, Parkplätze und idealerweise noch für Oma.
Also das war noch, genau, das war eben so ein Punkt und das ist richtig, weil die Menschen, die können natürlich nicht abhaben, wenn sie irgendwo eine halbe Stunde zum Zielort, sagen wir mal 10 Minuten zum Zielort brauchen, in die Innenstadt und dann aber eine halbe Stunde für Parkplatzsuche, weil die Parkhäuser auch voll sind, ja. Also das ist natürlich schon mal ein Vorteil gewesen und mit was kann man das verbinden? Zeitersparnis, massive Zeitersparnis. Für einen Unternehmer ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Da haben wir aber noch ein paar andere Punkte gefunden. Was wir noch festgestellt haben, es gab in der Stadt eine relativ organisierte, gute Community, gut organisierte Community von kleineren Unternehmen, die sich regelmäßig zu Stammtischen getroffen hat. Ja, damit konnte man natürlich dann auch noch Networking machen und Geschäft auch ausbauen. Also war das nochmal ein Vorteil. Und auch die Gewerbesteuer in dem Ort war günstiger als in anderen Großstädten.
Ah, ja, vor allem in
Nürnberg. So.
Ja.
Und das ist ein richtig. Und das ist natürlich auch nochmal ein Punkt gewesen, wenn man das jetzt mal zusammen addiert. Jetzt komme ich als Unternehmer, als Unternehmerin dahin in so einen Ort oder überlege vielleicht, mich dort niederzulassen. Denke mir so, ja, landschaftlich wunderschön, das ist ganz toll, eine Großstadt nebendran, Flughafen haben wir, alles da, top. So, jetzt habe ich kurze Verbindungen in die Innenstadt mit Parkplatzsituation, top. Ja, ich bin unter anderem auch noch dort ganz gut integriert mit Networking, weil da viele Sachen sind und habe gleichzeitig auch noch weniger Steuern zu zahlen. Und all diese drei Punkte, liebe Birgit, die zahlen auf das sogenannte Net Worth ein. Ja? Und so haben wir diese Stadt als erste Net Worth City positioniert. Ja? Und damit gesagt, wohnst du nur in einer Stadt oder in einer Net Worth Stadt, in einer Net Worth City, ja, wo wirklich auch dein Net Worth ein Vorteil hat, weil da einfach gewisse Gegebenheiten sind, die auf den Net Worth einzahlen. Das war die Positionierung. Man muss dazu sagen, liebe Birgit, das ist in einer fränkischen Region, wo alles sehr stark deutsch ist.
Das war mein erster Gedanke.
Ein bisschen transformiert worden.
Ja.
Natürlich haben wir dann gesagt, ganz so Net Worth ist zwar der Gedanke genial, der auch irgendwo so ein Stück weit in der Kommunikation da noch da gewesen ist, nur haben wir damals dann das eben als die Stadt der kurzen Wege übernommen. Das war schon der Claim, der schon bestand, ja, und konnten das natürlich wunderbar da draufsetzen, weil kurze Wege zu mehr Net Worth lässt sich auch so argumentieren. Damit haben wir dann im Grunde genommen alles unter ein Dach gebracht, auch den Claim, der schon da war, hervorragend mit eingebaut.
Aber das ist echt, das frage ich jetzt mal gerade kritisch nach, das ist dann echt durchgegangen? Also die haben nicht Netzwert oder irgendwas gemacht, sondern die haben das im Englischsprachigen gelassen?
Weil das war genau der Punkt. Wir hatten dann natürlich das erstmal, also man muss immer bei einer Benchmark-Positionierung zwei Dinge tun. Wir hatten das ja auch gestern mit dem Beispiel von After 9 und After 8. Ja. Mhm. Man muss sich in so einer Situation erstmal angucken, dass das konzeptionell in die richtige Richtung geht. Verpackung,
ja,
Kommunikation ist ja Schritt 2.
Das ist super, dass du das gerade nochmal sagst, weil man darf sich, und das machen, glaube ich, viele verkehrt, die limitieren sich im Vorfeld. Das heißt, ihr sagt erstmal alle Limits weg, wir gehen bei der Positionierung erstmal rein konzeptionell dran und wie das dann hinterher kommunikativ ausgerollt wird, Englisch, Deutsch, mit welchen Formulierungen, dreisilbig, zweisilbig, da guckst du erstmal gar nicht drauf, damit du wirklich den Geist frei hast. Und weißt du was, warum es deswegen gut ist, dass du das machst oder andere Berater? Ich will jetzt mal eine Lanze für die Branche brechen, weil die kommunalen Verwaltungsleute, die in der Stadt sitzen, die das seit 100 Jahren machen, die sind überhaupt nicht mehr in der Lage, frei zu denken. Das kann ja nur ein externer Berater.
Ja, noch nicht mal nur die Kommunen. Das geht ja einem selbst was an. Da muss ich mich ja selber auch mal am eigenen Shop verpacken. Ich habe ja selber Unternehmensberatung bei mir in der Firma und lass mich extern beraten.
Ist mit der wichtigste Tipp, finde ich, von diesem Podcast.
Genau deshalb, weil du wirst blind. Du siehst die Dinge einfach nicht. Und das ist ja der Punkt. Jetzt zurück auf die eigentliche Sache. Wir blenden grundsätzlich alles an Beschränkungen erstmal aus. Das Wichtigste ist, dass wir konzeptionell in die richtige Richtung gehen. Wir haben also quasi versucht, ganz klar eine Differenzierung zu setzen zwischen einer normalen Stadt, in der man sich wohlfühlt. Jetzt gibt es auch andere Städte, in denen man sich wohlfühlen kann, sehr viele Städte, wo man Wohlfühlfaktor hat, aber dann musste irgendwas her und dann haben wir gesagt, zahlt eine Stadt auch aufs Networks ein oder eher weniger? So. Und da haben wir halt so diese Differenzierung geschaffen. Natürlich, Network City in einer fränkischen Region funktioniert nicht. Ja, also war natürlich der Claim schon von der Stadt, Stadt der kurzen Wege, etwas, was wir adaptieren konnten und wo wir das dann eben drunter packen konnten. Das war die Geschichte gewesen, wie wir das damals umgesetzt haben. Ja.
Und hat es dazu geführt, dass der Bürgermeister der Nachbargemeinde, du sagst ja immer, toll ist, wenn der Wettbewerb bei, wenn der Wettbewerb bei dir einkaufen will, das wäre jetzt ja der Bürgermeister der Nachbarstadt. Ist der dann, hat er auch gesagt, ach, weißt du was, ich fahr mal rüber.
Das ist tatsächlich gar nicht passiert in der Situation. Ich kann gar nicht genau sagen, warum es nicht passiert ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir das sehr häufig erleben, sehr witzig, Birgit, dass wenn wir solche Sachen entwickeln und dann kommt ein Wettbewerber an, dass der dann sagt, ja, jetzt habt ihr ja schon was für meinen Wettbewerber gemacht, dann könnt ihr ja nicht mehr für uns arbeiten oder wie. Ja. Und dann sage ich immer, wir haben 100.000 Möglichkeiten. Wenn ich mir nur angucke, wie viele verschiedene gleiche Beratungsunternehmen wir haben, wo wir alle so positionieren konnten, dass die ihre eigene kleine Sache abbekommen. Das greift auch jetzt im nächsten Beispiel nochmal. Ist das was vielleicht auch deshalb. Also wir haben diese Situation, das Phänomen oft. Und bislang war es nicht der Fall. Vielleicht nach diesem Podcast wird sich da was ermöglichen, weil das ist, wie gesagt,
ich meinte nicht, ob der Bürgermeister bei euch dann eingekauft hat, sondern ich meinte, ob die Stadt so durch diese neue Positionierung so reizvoll war, dass der Bürgermeister der Nachbarstadt dann samstags da zum Einkaufen eingefahren
der ist. Der kam, glaube ich, schon sowieso, aber das nimmt sich ja auf der kommunalen Ebene nichts. Man hat ja da wirklich nicht so, dass man nur in seiner Stadt dann einkaufen geht. Manchmal gibt es ein Geschäft, das gibt es in dem Nachbarort vielleicht eines mehr wie bei einem selbst oder gar nicht. Dann fährt man darüber.
Stichwort interkommunale Zusammenarbeit. Ich finde sowieso dass die Städte sich so behacken in den Kreisen, ist Quatsch.
Die Kommunen machen was viel besser wie Firmen. Die sind viel mehr kollaborativ. Und das ist eigentlich, wo gerade was mir auch in der Region aufgefallen ist, etwas, was ein Riesenpotenzial ist, was die nutzen. Ja, natürlich sind die theoretisch auch im Wettbewerb, was Gewerbesteuer betrifft. Und man guckt immer, dass man das irgendwie dann auch bei sich selber verbuchen kann, weil die Städte sind leider sehr pleite. Viele haben nicht mal das Geld, irgendwie kleinste Infrastrukturprojekte anzuschieben. Das ist ein großes Drama. Da haben wir ein Organisationsstrukturproblem in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber das ist gar nicht Zweck des Podcasts hier. Ja. Nur auf deine Frage zurückkommt. Also ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass sich das schon entsprechend in den Kreisen dann auch kommuniziert hat. Aber es war auch so, dass man damit gar nicht so wirklich, man wollte was für sich haben, einfach so für sich selbst so ein Stück. Es war nicht eine Notwendigkeit, jetzt ein riesen Ding zu machen, das ein Game Change bringt, wie in dem Beispiel davor, sondern man wollte einfach was Außergewöhnliches, Gutes mal machen. Ja, und sehr das gut. war so der Zweck. Und das ist, ja, wie gesagt, das haben wir damit natürlich deutlich erreicht. Wir haben aber ein zweites Beispiel, wo man sagen kann, da ist der Wettbewerb nochmal deutlich größer. Liebe Birgit, warst du denn auch schon mal in Kroatien gewesen?
Du, in der Tat noch nicht. Und dabei wäre es ein Katzensprung, weil ich bin an Studio Venezia, ständig an der Adria. Also von dem her müsste ich wirklich nur mal rübersegeln.
Einfach mal rübersegeln, richtig. Und da gibt es ja wunderschöne Ecken da unten, da bei Dubrovnik zum Beispiel. Also da muss man schon sagen, das ist ein Land, das reizt sehr. Und neben Ländern wie Italien gibt es ja noch viele andere europäische Länder, wo man sagen kann, das ist ein Wettbewerb, wenn es um Tourismusfragen geht. Ja. Wo gehst du als Urlauber hin? Wo fliegst du denn hin? Ja, da kann man ja auch nach Spanien. Da kann man ja in viele andere Länder noch fliegen, Türkei und sowas. So. Mhm. Und das ist genau die Sache. Ich komme ja, wie du weißt, aus der Hotellerie, Birgit. Und ich war dann mal vor vielen, vielen vielen Jahren auf der ITB gewesen, in Berlin, der Internationalen Tourismusbörse. Ja. Und da ist man so an den Ständen unterwegs und dann bin ich da an einem Stand auch bei Kroatien gewesen und bin da ins Gespräch gekommen, auch mit einem Reiseveranstalter, einem ganz, ganz kleinen, der hat sich da halt mit eingebucht. Die haben dann meistens so ein Standsharing dort. Ja? Und der war halt dort gewesen und hat dann so sein Reisebüro oder das von seiner Firma halt vertreten. Der war da Mitarbeiter. Ja, und so, und dann haben wir so gesprochen, was ich da mache. Dann war er ganz begeistert, eben Benchmark-Positionierung. Ist das denn auch möglich für Kroatien? Und dann habe ich gesagt, du, das ist möglich, da können wir gerne mal sprechen. Und dann haben wir das eben gemacht nach der ITB. Und seine Anforderung war gewesen, man muss irgendwas finden, was den Tourismus ankurbelt, wo er als Reisebüro mehr verkaufen kann. Ja, dass auch mehr Menschen, weil er sagt, das Problem ist nicht, dass er Kroatien nicht verkaufen kann. Das Problem ist, dass immer noch zu viel in andere Länder geht, was hätte auch bei uns sein können. Ja, nach Kroatien gehen können, touristisch. Und dann sagt er zu mir, hast du da irgendwelche Lösungen, irgendwelche Ideen? Und da habe ich gesagt, ja, da können wir was entwickeln. Also wurde ich wieder zum Trüffelschwein, habe mir das mal angeschaut und habe dann etwas festgestellt, dass man, wenn man von Tourismus spricht, ich weiß es ja aus der Hotellerie, haben wir grundsätzlich Segmentierungen gemacht. Ja, es gab Businessreisen, es gab Leisure, ja, Tourismus und auch diesen Bereich von Business und auch Leisure lässt sich nochmal untergliedern in bestimmte Bereiche. Und Business ist es so, dass wir ja gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr viele zum einen auch digitale Nomaden haben, aber vor allem auch viele Firmen, die sogenannte Workations machen und oft für gewisse Projektthemen, wenn sie kreative Dinge tun, ja, Projektdinge, dass sie dann gezielt auch so eine Workation buchen und irgendwo hinfahren. Und da konnten wir anknüpfen an einem ganz, ganz, ganz tollen Wortspiel, ja, dass man dann einfach sagt, hey, pass mal auf, möchtest du nur als Firma kreativ sein, creative, oder möchtest du als Firma nicht gar creative sein, also Croatia und creative in einem Wort, creative. Und was ist das creative? Das creative bedeutet quasi, dass man kreativ in der wunderschönen Sonne Kroatien ist. Ja?
Daniel, also weißt du, was mir bei dir auffällt? Also ich bin jetzt schon wieder so voll in love mit diesem Wortspiel, das ist der Knaller. Aber weißt du, was mir bei dir echt jetzt auffällt nach diesen Beispielen?
Ja.
Du hast ein totales Gespür und eine, nein, nicht Gespür, du hast eine Freude an Sprache.
Ja, das ist so. Mich hat auch mal ein Kunde Worterotiker genannt. Das
ja,
ist eigentlich
wirklich
auch eine interessante Positionierung für vielleicht mal einen Copywriter. Aber das ist so, man kriegt, also ich mache das ja jetzt unglaublich lange, 18 Jahre, Birgit. Und man muss ja dazu sagen, man kriegt dann einfach Gespür. Ja, man kriegt Gespür dafür, ne? Man kriegt wirklich Gespür für solche Dinge und findet diese Feinheiten. Und man wird so eine ganz sensible Antenne, wenn man dann so guckt, was ist da, was kann man dann verwerten, eben auch solche Sachen zu machen und den Firmen zu sagen, ihr habt doch immer mal irgendwann Kreativmomente. Wenn ihr diese Kreativmomente lebt, wollt ihr dann nur creative sein oder creative und das auch in der Sonne?
Ja, ja,
dann ist das was im Kern.
Es geht da auch viel besser. Es geht ja viel besser in einer anderen Atmosphäre. Das kann ich nicht im Ibis Hotel hinterm Bahnhof machen, in dem Tagungsraum Bel Air. Ja. Also das geht nicht.
Ja. Ja, so. Und das ist eine Lösung, wo du natürlich dann an der Stelle, wir sind auch wieder in einer Sache, die da nochmal wichtig ist zu verstehen. Du kannst nie den Gesamtmarkt auf einmal, das ist immer ganz schwer für dich gewinnen, aber du kannst dir Segmente raussuchen und diese Segmente dominieren, dort neue Kategorien schaffen und dann in die Category Leadership kommen. Ja?
Und das ist auch, was die Fahrradagentur gemacht hat.
Richtig.
Und das ist ja auch schon mal dann wieder so dieser Tipp, auch bei der Benchmark-Positionierung jetzt zu sagen, hey, verkleinere deine Zielgruppe.
Ja,
die nehme ich also jetzt gerade so mit. Ne, als
du
Tipp.
Musst die gar nicht verkleinern. Verkleinern ist was, was aus der Sache selbst entstehen kann, sondern du musst sie auf einen bestimmten Wert, den diese Zielgruppe sucht. Ja, Zielgruppen definieren sich nicht per se demografisch. In erster Instanz nach gleichen Motivationsgründen, nach gleichen Anforderungsprofilen, nach gleichen Zielen und Bedürfnissen. Wenn man das hat, dann lässt sich natürlich, weil ich irgendwo marketingtechnisch nochmal auch die Zielgruppen adressieren muss, eine zweite Unterteilung machen, die dann demografisch ist. Dass ich dann über diese demografischen Faktoren natürlich gewisse Parameters rausarbeite, die wiederum ein Meta und andere Plattformen, auf denen man dann wird, Facebook beispielsweise, verwenden kann, um diese Zielgruppen auch wirklich zu erreichen. Aber der erste Schritt ist das immer in Lösungen zu denken. Ja? Wenn ich heute eine Uhr kaufe, ist das für den einen etwas ein mechanisches Instrument, Tool, wo ich einfach nur die Zeit ablese und weiß, bin ich pünktlich oder zu spät. Für den anderen ist es ein Luxusgegenstand. Und wenn man auf dieser Ebene anfängt zu verstehen, Märkte zu beurteilen, dann gibt das ein gigantisches Spektrum an Möglichkeiten, das plötzlich da ist, wo man dann auch viel leichter solche Lösungen, wie ich sie kreiere, finden kann. Ja, und bei dem Thema Creative ist es eben ganz genau so. Ja, wichtig ist nur, dass wenn man solche Dinge macht, dass man sie dann auch wirklich als Positionierung nach außen bringt und nicht als Angebot, weil das war nämlich eines der Dinge, die dann passiert sind. Man hat das als ein Angebot deklariert. Ja, komm zu uns und werde creative. Das ist dann verwässert, weil das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot, was dann irgendwann ein Auslaufdatum hat, vor allem wenn dann Führungspersonen wechseln, was dann eben passiert, weil man bleibt vielleicht nicht immer im gleichen Unternehmen, will man den nächsten Karrieresprung machen. So war das dann auch bei meinem Ansprechpartner. Der war dann weg und dann ist nichts mehr draus geworden aus dieser wirklich genialen Idee, die auch wirklich Sog erzeugt hat, wo man auch wirklich was verkaufen konnte damit, ganz neue Standards schaffen konnte. Aber man muss es wirklich als dann auch einen Standard deklarieren und nicht sagen, das ist ein Angebot, sondern wir stehen für creative. Ja, wenn du kreativ in der Sonne sein willst, haben wir die besten Angebote. So, das muss kommuniziert werden. Die Angebote sind unterhalb dieses Standards und nicht der Angebot und der Standard wird integriert. Sonst kann das floppen. Aber
ich
habe
direkt gedacht, Business Creative, Leisure Creative.
Ja, ja. Du siehst, Birgit, ja. Das ist jetzt einfach nur, was ich der Vollständigkeit halber nochmal hier erwähnen möchte. Es ist enorm wichtig bei einer Benchmark-Positionierung, dass es einfach Positionierung ist, dass es etwas ist, was man für was man steht, das Herzstück, das Kern.
Ja, aber Daniel, Element. Deswegen brauchst du auch nicht den Mitarbeiter von einer Agentur oder von irgendwem, vom Reisebüro. Das, was du machst, deine Arbeit, und vielleicht gehen wir da in der nächsten Folge mal drauf ein. Du brauchst natürlich nicht das Hänschen, sondern du brauchst den Hans am Tisch, ne?
Richtig. Das ist auch der Grund, warum wir sagen, wenn wir mit inhabergeführten Unternehmen und den Inhabern selber arbeiten, haben wir ganz andere Ergebnisse. Weil es ist leider so, wir merken das immer wieder, es entwechselt ein Ansprechpartner eine Führungskraft irgendwann. Ja. Hochambitionierte Führungskraft, mit der wir da ein Projekt machen, ist die aber mal halt 2-3 Jahren weg und der Nachfolger, der lässt das dann oft.
Ja, ist so, das ist so. Oder wenn du auf kommunaler Ebene bist, ne, oder wo auch immer, dann läuft die Förderung aus, dann wird das nicht mehr weitergemacht. Ja. Also diese Zielgruppe, inhabergeführte Unternehmen und da dann eben auch mit den Leuten, die sagen, ich meine es jetzt echt ernst, ja, und ich mache das nicht, um jetzt mal ein Quartalsziel irgendwie zu erreichen. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür.
Ja, absolut. Genau.
Ja, tolle Beispiele. Tolle Beispiele.
Jetzt muss ich mal auf meinen Cheat-Sheet schauen, bei den vielen Beispielen,
die wir
haben.
Bitte guck doch mal, ich will noch ein paar haben. Ich könnte jetzt hier wirklich noch Stunden zuhören.
Ich habe ja noch gesagt, du hast mich ja vorhin gebeten, hast gesagt, Daniel, können wir mal einsteigen, vielleicht auch mal in so ein bisschen außergewöhnliche Dinge. Jetzt hat man was über Länder gemacht. Man sieht also, es geht auch für Kommunen, es ist auch für Länder möglich. Es ist auch tatsächlich für Personen möglich, für Persönlichkeiten. Manchmal ist man ja auch ein Mensch in der Öffentlichkeit vielleicht, ist man ein Politiker, vielleicht ist man ein bekannter C-Level, vielleicht ist man aber auch einfach ein Künstler oder sowas und ist eine komplette Person. Und wie kann man als Person, vielleicht sogar als Führungskraft, ja, wenn man sich intern vermarkten möchte in seiner Firma, wie kann man da denn einen neuen Standard setzen? Und da habe ich ein sehr witziges Beispiel von einem.
Ich bin so froh, dass du jetzt diese Beispiele genannt hast von dem Vorstand, dem Künstler oder den Politiker und nicht jetzt hier die Personenmarke Influencer genommen hast. Ich danke dir.
Nein, überhaupt nicht. Also wir fangen wirklich mal bei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an, die also wirklich auch für was stehen, die vielleicht auch mit ihrer Person, gerade auch Politiker, ein CEO, ja. Und da kam, da habe ich eben auch ein Beispiel dabei. Ich habe mal irgendwann einen Vortrag gehalten in Nürnberg und da waren verschiedene Zuhörer da zur Benchmark-Positionierung und plötzlich hat dann bei mir das Telefon geklingelt. Ja, also erst hat mich noch einer, wir haben uns dann vernetzt, es war ein junger Mann und dessen Mama hat mich dann angeschrieben und hat gesagt, passen Sie mal auf, mein Sohn hat da hellauf begeistert erzählt, was Sie da vorgetragen haben, das wäre was für meinen Chef. So, und diese Firma ist eine sehr, sehr bekannte Elektronikfirma, von der man 100% etwas zu Hause stehen hat. Und der Chef war nicht irgendwer, das war nicht der oberste CEO der ganzen Gruppe, aber es war eine Branche drunter in einem Bereich, der auch sehr bekannt ist von dieser Firma, der dann auf mich aufmerksam wurde und seine Sekretärin gebeten hat, mit mir einen Termin auszumachen. So, dann habe ich mit ihm gesprochen, dann hat er mir so sein Leid geklagt. Ja, man ist ja in einem Veränderungsprozess permanent. Man hat immer mehr Wettbewerbsdruck, Preiskampf. Eventuell könnte ich da mal neue Impulse reinbringen fürs Marketing-Team. Mhm. Ja, da könnte man mal einen Workshop machen. Aber er würde gerne anfangen mit einem kleinen Test. Der Test war gewesen, dass er gesagt hat, wenn Ihr System, Herr Bieber, so gut funktioniert, können Sie das auch auf Personen anwenden? Könnten Sie das auch auf mich persönlich anwenden? Und das war eine Fangfrage. Der hat nicht damit gerechnet, dass ich sage, ja. Also sagt, er wollte mich aus der Reserve locken. Habe ich gesagt, das kann ich. Absolut. Dann sagt er, können Sie wirklich? Sie können auch einen CEO positionieren. Ja, dann sage ich ja. Dann würde ich sagen, sollten wir uns dazu mal austauschen. Dann haben wir Folgendes entwickelt. Das war in einer Zeit, wo das Thema Social Media gerade erst so Fahrt aufgenommen hat. Ja, das war noch nicht da, wo heute es steht, sondern das ist so gerade erst in Fahrt gekommen. Die Firmen haben Facebook entdeckt und so und waren da sehr aktiv gewesen. Ja. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt habe gesagt, wie schaut das bei Ihnen aus? Sagt er, gut, das sind ja immer bei uns Interimsmandate. Bei mir ist auch vorgesehen, dass ich möglicherweise in eine neue Position wechsle in 2 Jahren. Vielleicht auch noch komplett was übernehme hier. Das ist noch nicht ganz sicher, aber ich muss mich ja auch vermarkten. So. Und wie könnte ich mich gegenüber anderen Bewerbern? Ja, es läuft sehr viel über Headhunting-Agenturen, die das dann entsprechend in die Wege leiten. Mhm. Und wie könnte ich mich da besser positionieren? Ja, und dann haben wir uns natürlich mal angeguckt, was können wir denn machen? Weil wenn er dann die Firma wechselt, ist er ja auch in dem Bewerberprozess. Ja, das ist ja genau der Punkt. Und das war auch so sein Anliegen, wo er uns testen wollte. Und dann haben wir mal nachgeguckt. Und was ich da gefunden habe, war, er ist ein Early Adapter in Sachen Social Media gewesen. Er hat eigentlich relativ schnell verstanden, dass man das Thema Thought Leadership wirklich als Vorteil für sich verwerten kann. Ja, er hat mir das mal so erklärt, dass er das auch viel macht, um auch seine Führungskrew da zu finden. Ja, weil wenn er natürlich über Themen spricht und teilweise auch sehr kontrovers diskutiert hat und auch wenn man so ein bisschen so eine Reizposition auch eingenommen hat, das hat schon was bewirkt. Und was wir da gefunden haben, ist, dass er tatsächlich wirklich Power hatte, mit seinen Meinungen da draußen im Markt was zu bewegen. Und dann haben wir gesagt, wir positionieren ihn nicht nur als CEO, sondern er ist eine CEO-Brand. Einen CEO stellst du ein, wenn du dein Unternehmen, einen guten CEO stellst du ein, wenn du dein Unternehmen verändern möchtest, wenn du dein Unternehmen voranbringen möchtest, bewegen möchtest. Eine CEO-Brand stellst du ein, wenn du nicht nur dein Unternehmen bewegen möchtest, sondern auch den Markt. Und das war die Differenzierung, dass man dann wirklich sagt, ein echter CEO-Brand kann nicht nur das Unternehmen nach vorne bewegen, sondern auch den Markt bewegen, den Markt steuern. Ja, weil ein CEO hat ja hauptsächlich die Funktion, das Unternehmen zu steuern.
Ja.
Und jetzt geht's in den Markt. Und dieser Gedanke ist etwas, woraus irrwitzigerweise im späteren Verlauf wahnsinnig viele Agenturen entstanden sind. In den USA war das schon gang und gäbe, dass dann viele CEOs in Social Media aktiv wurden, in Deutschland gar nicht. Ja. Und da war eine Nische und da sind ganz, ganz viele Agenturen genau in dem Bereich entstanden. Ja. Und wir haben diesen Gedanken, diese Idee bei ihm eingebracht und gesagt, du sagst einfach, ich kann nicht nur die Firma nach vorne bewegen, sondern auch den Markt bewegen. Ja, das ist ein Vorteil. Und das war so der Moment, wo ihm kurz mal so, okay, das habe ich so noch nie gesehen.
Ja,
die Firma
ja.
bewegen und den Markt bewegen und der andere kann nur die Firma bewegen. Das ist eine Differenzierung. Und
absolut.
Das hat uns dann einen Auftrag gebracht.
Das macht den Raum weit und groß.
Genau. Also so kann man das immer auch in solchen Situationen etwas finden, was man dann verwerten kann für die eigene persönliche Positionierung. Ja. Und manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht gar nicht sich auf der Person oder persönlichen Ebene positionieren möchte, sondern dann hat man vielleicht eine gewisse Mission im Leben. Man möchte vielleicht irgendwas nach vorne bringen. Ja, vielleicht auch eine politische Idee oder ein gesellschaftliches Konstrukt, vielleicht auch ein Konstrukt wie die 4-Tage-Woche. Ja, und da kommen wir jetzt zu einem ganz spannenden Beispiel, möchte ich gerne überleiten, liebe Birgit. Ja, über ein Thema sprechen und wie man das positionieren kann, dass es wirklich auch die größten Kritiker überzeugt. Wir reden über die 4-Tage-Woche. Ja, eines der irrwitzigsten Projekte und auch coolsten Projekte, die wir je hatten, kam ein Unternehmensberater, der auch Steuerberater, der mit einer Steuerberatungskanzlei angefangen hat und dann eine Unternehmensberatung aufgebaut hat. Der hat bei seiner Steuerkanzlei die 4-Tage-Woche integriert.
Ja.
Der Mann hat ein Buch geschrieben. Und der Gamechanger 4-Tage-Woche, was ich gelesen habe und was für mich einfach so Wow-Effekte ausgelöst hat. Ich habe mich in so vielen Dingen wiedererkannt und verstanden, das ist wirklich genau das, was es braucht. Mhm. Dann hat er mir so sein Leid geklagt und gesagt, Mensch, jeder findet es klasse, aber er hat trotzdem einen Haufen Kritiker, die sagen, ist nicht, geht nicht, funktioniert nicht, ja. Das sind auch bekannte Größen dabei, wie ein Frank Thelen, ja, die sagen, ist nicht. Und man muss auch immer die Perspektive verstehen. Logisch. Weil wenn du in einer Leistungsgesellschaft bist, dann kannst du das nicht einfach so mal per se umsetzen und sagen, das ist jetzt das Modell der Zukunft. Lass uns 4-Tage-Woche einführen und du findest leichter deine Mitarbeiter, die guten Mitarbeiter. Da liegt ja schon die Gefahr nahe, dass manche Unternehmen sagen, na Moment mal, dann finde ich die faulsten Mitarbeiter, die ja nicht arbeiten wollen. Also solche Diskussionen sind rund um die 4-Tage-Woche entstanden.
Ich will jetzt gar nicht da inhaltlich reingehen, weil du hast natürlich vollkommen recht. Da gibt es ganz, ganz viel zu sagen. Mittlerweile sehr viel Literatur, Diskussionen, politische Diskussionen. Können wir uns das leisten? Aber jetzt, ich fand es gerade spannend, den Ansatz, dass du gesagt hast, da ist ein Steuerberater, der zum Unternehmensberater geworden ist. Ganz ehrlich, ich frage mich immer, warum nicht jeder Steuerberater mittlerweile Unternehmensberater ist, weil ist das nicht genau das, was wir doch wollen von unseren Steuerberatern?
Ja, ja, das ist immer die Frage, was deine Intention ist, womit wir wieder bei der Ausrichtung wären. Ja. Willst du jemanden, der einfach nur deine Buchhaltung erledigt und die Fristen einhält, oder willst du jemanden, der wirklich auf der Rechnung ist? Ja, so dann ist es natürlich klar, dann sollte das auch beratend sein. Da aber nochmal zurückkommt, bevor wir über diesen Teil reden, weil da haben wir nämlich noch Dutzende Beispiele, die ich auch einbringen kann. Ich will nochmal auf die Vier-Tage-Woche gehen. Die Vier-Tage-Woche, liebe Birgit, ist ein Reizthema. Ein Reizthema, wo ganz viele sagen, gerade Unternehmen, nein, wollen wir nicht. Viele Mitarbeiter sagen, wir würden das super finden. So, und was jetzt einfach die Frage war, wie können wir da etwas schaffen, dass die Vier-Tage-Woche super ankommt und diese ganzen New Work-Berater auf einen Schlag in den Schatten stellt, weil wir haben Dutzende.
Aber jetzt muss ich ganz kurz fragen, Daniel. Das heißt, es geht jetzt darum, dass dieser Steuerberater als Unternehmensberater tätig ist. Er hat ein Buch geschrieben zur Vier-Tage-Woche und er möchte bei seinen Unternehmen, die er berät als Unternehmensberater, die Vier-Tage-Woche implementieren und stößt da auf Widerstände. Das ist die Ausgangsbasis.
Stößt auf Widerstände gar nicht so sehr jetzt bei den Zielkunden, die er anspricht, als die Gesellschaft. Allgemein, weil der war im Sat.1 Frühstücksfernsehen gewesen, der war auf großer Bühne gestanden und da hat er gemerkt, in diesen Paneldiskussionen stößt er auf Widerstand. Und die Frage war, wie kann man die Vier-Tage-Woche so positionieren, dass sie selbst die größten Kritiker abholt? Und das ist der Punkt. Und wie kann man vor allem auch die ganzen New Work-Leute, die auf Theoriemodellen aufbauen und keine echte Praxiserfahrung haben, das sind nämlich durchaus, das kann immer wieder vorkommen, dass genau solche Berater auch im Markt sind. Ja, es sind einige da auch gewesen, nicht alle, aber einige. Ja, wie kann man die einfach outperformen? Das war die Fragestellung. Und dann haben wir das uns mal angeguckt und haben gesagt, okay, wie bist du denn in die Vier-Tage-Woche gekommen? Ja, und dann hat er das so erklärt und hat gesagt, er hat die Kanzlei übernommen und hat festgestellt, dass er eigentlich hätte mehr auf den Bereich Digitalisierung achten sollen. Er hat alles digitalisiert und das war ein Riesenprozess und damit hat er die Firma dann weiter ausgebaut, weil alles lief dann automatisiert. Ja. Und dann hat er noch eine gewisse Firmenkultur gehabt, wo er mit jedem sich hinsetzt, persönliche Gespräche führt und sagt, hey, wie willst du denn leben und arbeiten? Wie können wir das kombinieren? Und dann geschaut, dass das wirklich in Einklang ist, damit die Mitarbeiter auch lange bleiben, weil die Fluktuation ist ja gigantisch hoch, auch in den Steuerkanzleien. Ja, also der hat was total richtig gemacht, verdammt richtig, was viele da draußen gar nicht machen. Ja, und dann ist er hergegangen und hat halt gesagt, so, und jetzt muss ich nur gucken, wie können wir das mit der Vier-Tage-Woche einfach auch drehen? Ja, und da haben wir einfach festgestellt, der gesamte Markt, wenn es um 4-Tage-Woche geht, der gesamte Beratermarkt, die da beraten, reden immer von der ultimativen Lösung 4-Tage-Woche, von einem unumgänglichen Lösungsmodell. Mhm. Und wir haben dann alles auf den Kopf gestellt. Wir haben dann gesagt Folgendes. Und man muss dazu sagen, hat ein Buch geschrieben, Game Changer 4-Tage-Woche.
Wie heißt der? Wir können jetzt auch den Namen nennen, weil das ist ja dann vielleicht auch das, was in den Shownotes verlinken, aber
kann man dann entsprechend verlinken. Ich will das ganz kurz aber zu Ende bringen, liebe Birgit. Der hat also quasi, der ganze Markt sagt, es ist die Lösung, die Vier-Tage-Woche. Und was wir gemacht haben, ist, wir sind hergegangen und haben das dann in Frage gestellt. Wir haben gesagt, die Vier-Tage-Woche ist keine Lösung. Ausrufezeichen. Dann haben wir den zweiten Satz hinzugefügt. Die Vier-Tage-Woche ist ein Resultat. Also keine Lösung, sondern ein Resultat. Nämlich das Resultat der richtigen Digitalisierung und Kulturarbeit. Also wir haben die komplette Lösungsidee, Vier-Tage-Woche als Lösung, einfach weggemacht und gesagt, es ist keine Lösung, es ist ein Resultat. Und als es plötzlich zum Resultat wurde, war klar, wenn wir Digitalisierung und Kulturarbeit richtig machen und die Menschen effizienter, leistungsfähiger und schneller werden, dann ist die Vier-Tage-Woche ein natürliches Resultat. Und dieser Shift, dieser eine kleine Shift, liebe Birgit, der hat alles auf den Kopf gestellt, weil er jetzt die Kritiker abholt und die Mitarbeiter natürlich auch gesagt haben, klar, logisch, wenn wir effizienter werden und da mitziehen, dann haben wir die Vier-Tage-Woche und die Unternehmen konnten sagen, unsere Firma läuft so effizient, dass wir die Vier-Tage-Woche realisieren konnten als Ergebnis. Und das ist genau das bisschen, was gefehlt hat, was wir oben drauf gesetzt haben und was den Change gebracht hat in der Wahrnehmung.
Sehr cool. Ja,
das ist die Geschichte. Ja.
Sehr cool.
Birgit, du siehst Missionen. Es funktionieren also auch Missionen, wenn man irgendein Thema hat und man möchte, dass dieses Thema publik gemacht wird.
Ja, und
dass
auch die Menschen das psychologisch annehmen. Weil dieses, wenn du so ein Umdenkungsprozess haben möchtest, dann geht es ja immer darum, dass du erstmal diese Barrieren abbauen musst, die da sind. Und die Barrieren bei der 4-Tage-Woche sind immens, ja. Und zu sagen, es ist keine Lösung, damit sagen ja alle, die diese Barriere haben, endlich versteht mich einer, endlich sagt es mal einer. Ja?
Ja.
Und dann ist dieses, dann ist man wirklich körperlich der Blutdruck runter und dann bin ich bereit für die zweite Aussage. Also auch.
Ganz genau, ganz genau. Also man muss immer gucken, selbst bei solchen, wenn Meinungen wie diese im Markt existieren, dass das nicht funktioniert, dass das ein Schwachsinn ist und sowas. Man kann das gesamte Ding drehen, wenn man andere Blickwinkel einem gibt. Da gibt es so ein schönes Beispiel, Birgit. Wenn wir jetzt dann stehen und vor uns liegt am Boden eine Zahl 6 und wir sehen diese Zahl 6, ab dem Moment, wo wir auf die andere Seite rübergehen, sehen wir eine 9. Ja, das ist Benchmark-Positionierung. Verändere den Blickwinkel auf eine Sache und schon erzeugst du einen anderen Wert. Ja.
Daniel, ich würde mal gerne, ich habe noch, also mega, ich habe aber jetzt mal eine Frage an dich.
Ja.
Es gibt doch bestimmt auch Positionierungen, die du gemacht hast, wo du gesagt hast, die finde ich selber so toll und das ist schade, dass die nicht umgesetzt werden konnte. Gibt es auch, weil manchmal scheitert es ja an irgendwelchen Sachen.
Ja.
Gibt es irgend so ein Beispiel, was du uns, wo du sagst, Mensch, das war einfach mega, aber ich, leider ist es nicht ausgerollt worden. Gibt es sowas, also hast du da irgendwie auch noch?
Ich habe tatsächlich sowas noch dabei, das passt ganz gut auf unser letztes Beispiel heute. Weil ich glaube, jeder von uns hat ja heutzutage ein Smartphone und viele haben ja auch ein iPhone. Ja, und wenn man sich mal anguckt, in 2007, als das iPhone so in den Markt reingegangen ist, wer war denn damals eigentlich so der dominante Player, bevor iPhone richtig groß
BlackBerry.
Wurde? Ja, unter anderem. BlackBerry war wahnsinnig stark.
Und BlackBerry und der Nokia Communicator.
Genau. Also es gab gerade auch bei BlackBerry, mein erstes Smartphone, was ich hatte damals, war ein BlackBerry. Und ich habe es geliebt, weil ich habe ein bisschen so größere Finger und mit der Quarz-Tastatur konnte ich ganz toll schreiben und so weiter und so fort. Und ich war damals in den USA in meinem Management-Trainee-Programm, als das so gerade groß geworden ist und bekannt geworden ist mit dem iPhone. Ja, und habe damals über meine Kontakte in den USA auch einen Kontakt in eine Werbeagentur bekommen, die unter anderem auch eine Verbindung hatte zu der Firma, damals hieß sie ja noch Research in Motion, die also hinter BlackBerry stand. Und da war eine Ausschreibung schon im Gange, dass BlackBerry quasi nach Lösungen gesucht hat, sich gegen Apple stärker zu positionieren, weil sie waren wahnsinnig stark auch schon im Markt verwurzelt auf der Business-Ebene, aber wussten, da kommt jetzt ein Gigant rein, der hat Geld, da kommen wir nicht so leicht, vielleicht nicht so leicht hinterher. Und da gab es wohl eine Ausschreibung. Und ich habe dann auf jeden Fall über diese Kontakte ein Konzept eingereicht. Und leider habe ich aber nie eine Rückmeldung auf dieses Konzept bekommen. Auch wahrscheinlich, weil ich den Mindestanforderungen nicht erfüllt habe, die schon rein formal waren. Ich hatte damals noch nicht mal eine Firma. Ja, ich habe damals noch mein Management-Trainee gemacht. Punkt zwei, ich hatte auch nicht 20 Mitarbeiter für die Umsetzung von den Werbemaßnahmen. Also damit habe ich mich schon mal formal rauskatapultiert.
Aber wie witzig. Das heißt, du hattest eine Idee und hast dich einfach mal... erzähl.
Ja, ich habe das hingeschickt. Ich habe das hingeschickt und diese Idee will ich heute mit euch, mit allen Zuschauern da draußen einfach mal teilen. Könnt ihr mal mitnehmen. Knaller. Hätte vielleicht alles sich verändert und wäre vielleicht Apple gar nicht so groß geworden und BlackBerry heute die Nummer 1, wenn das umgesetzt worden wäre. Weil, was muss man machen rein auf Benchmark-Positionierungsebene, wenn man wirklich einen starken, starken Wettbewerber angreifen will? Ja, und grundsätzlich auch, man muss immer gucken, dass man neue Kategorien schafft. Und was haben wir für eine Kategorie bei Apple? Ja, ein Smartphone. Apple dominiert die Kategorie Smartphone. So, jetzt als Geschäftsmann, Geschäftsfrau, bist du aber in der Situation, dass du sehr fokussiert und effizient im Alltag agierst. Du guckst immer, dass du Zeitmanagement machst, dass du einfach gut organisiert, strukturiert bist, weil Zeit ist Geld. Ja, das heißt, Efficiency ist ganz wichtig. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, wenn jetzt ein Telefon wie BlackBerry sich genau auf dieser Ebene bewegt und Dinge quasi, also gar nicht so viel Apps hat und so viel Play und Tier und Entertainment und Fotos und so weiter und eher Business-Anwendungen, dann liegt es ja eigentlich auf der Hand, dass ich vielleicht mit diesem Gerät effizienter arbeiten kann, weil ich nicht so viel abgelenkt bin, weil ich nicht so mehr so fokussiert bin, vielleicht besser businessmäßig arbeiten kann wie mit einem iPhone. Ja, also das ist, ich sage nicht, dass es so ist, aber es könnte man so in diese Richtung argumentieren.
Das wäre bei mir definitiv der Fall, weil, weißt du, du nimmst das Handy in die Hand und hast deine 30.000 Apps da drauf und natürlich guckst du erstmal, was ist auf Insta los. Horror, das wäre mir beim BlackBerry nicht passiert.
Ja, das wäre vielleicht gar nicht passiert, weil dann ist nämlich plötzlich, jetzt kommt genau der Knackpunkt, dann ist nicht Auswahl von Apps und viele Möglichkeiten der eigentliche Vorteil der Alleinstellung, sondern genau das Gegenteil, minimal. Nur auf den Essential runtergebrochen. Und dann hätte man vielleicht das BlackBerry nicht als Smartphone, sondern als Efficiency Phone positionieren müssen. Mit der strategischen Ausrichtung zu sagen, hey, nicht eine Alternative zum iPhone. Jeder, der Spaß im Leben hat, sollte ein Smartphone haben. Ja, das ist ein cooles, hippes Ding. Aber wenn du ein echter Businessman bist, eine echte Businesswoman, dann hast du ein Efficiency-Phone. Und das ist dein Porsche-Schlüssel, wenn man so will, ja, den du dann auf den Tisch legst, wo du zeigst, ich bin ein echter Geschäftsmann, ich bin ein richtiger Businessmacher. Ja, das war die Idee von der Storyline, wie man sie hätte kommunizieren können, was ich eingereicht habe. Das ist etwas, was ich, wie gesagt, heute einfach mal hier mit in den Podcast gebracht habe für tolle alle Idee. Zuhörer. Ja.
Und jetzt gerade, ich meine, du hast das eingereicht, wir reden jetzt von 2007. 2007 oder?
Ja, ich habe es ein bisschen 2017. später eingereicht. Ich habe es dann Anfang 2008 eingereicht.
Okay, aber weißt du, überleg mal, also ich bin gerade geschockt, wie lange das her ist, aber ja, so ist es. Ich habe es ja auch sehr geliebt. Und es ist heute notwendiger denn je. Es kann ja nicht sein. Also ich habe einen Freund, der hat 6 verschiedene iPhones, weil er sagt, ich möchte, wenn ich arbeite, gar nicht dieses andere iPhone da haben, wo dann ständig irgendeine WhatsApp reinflattert oder ich auf Insta irgendwas blinken sehe. Also der das mit Handys trennt, mit verschiedenen Devices. Also das ist eine super, also ja, Daniel, ich bin irgendwie ganz optimistisch, dass uns jemand von Apple zuhört und einfach sagt, wir machen jetzt mal nicht das iPhone 17e, also oder gerne das 17e, aber für Efficiency und nicht für, I don't know, also damit, weil halt gerade dran ist.
Ja, damit schafft man natürlich auch plötzlich einen neuen Markt, weil ein Efficiency-Phone, man muss das immer so sehen, wenn wir es rein auf einer technischen Ebene runterbringen, ist die reine Differenzierung marginal. Damit wird man nicht viel machen können, aber man kann das Emotionale um ein Efficiency-Phone herum, die emotionale Idee dahinter sehr stark in den Köpfen der Menschen.
Eine Unterschrift ist eine Unterschrift, aber eine Unterschrift mit einem Mont Blanc-Füller ist eine andere, ist ein anderer Spirit als eine Unterschrift mit einem GH-Füller, wenn es sie noch gibt.
Ja.
Ne?
Ja. Und man hätte halt wirklich auch konsequent auf die Zweitphone-Strategie setzen müssen, dass man nicht sagt, entweder oder, sondern wenn du das hast, dann brauchst du das. Bei mir liegen auch mittlerweile 4 solche Geräte rum, 4 iPhones. Ja, das ist bei mir ähnlich. Ja, ich habe also für verschiedene Zwecke verschiedene Telefone und auch eins, wo kaum was drauf ist. Das ist genau der Punkt.
Weil du willst ja
und
auch
das
nicht
sieht man also schon.
Ja, klar.
Es hat nicht, die meisten haben tatsächlich da draußen nicht nur ein Phone rumliegen. Vor allem, wenn das alle 2 Jahre erneuert wird, hast du noch dein altes Gerät hier. Ja, ist ja auch noch was.
Du willst
als,
ja auch nicht
Potenzial im Markt.
Ne? Es ist ja die Lösung, dann sagen wir, schmeiß die Apps runter. Nee, das will ich ja nicht. Ich will ja nicht die Apps runterschmeißen und wenn ich wieder was lesen will, sondern wie du sagst, ich bin fast gezwungen, ein zweites Device zu haben.
Ja.
Aber das als so eine ich meine, ich habe ja auch verschiedene Kalender. Ja, ich habe vielleicht meinen Privatkalender, der in die Handtasche passt, ja. Aber mein Business-Kalender von VQ, das ist einfach mein Business-Tool. Und wie du auch sagst, es wäre ein tolles. Es wäre ein Statussymbol auch gewesen. Also BlackBerry hätte sich damit ja auch nochmal in so ein Premium-Ding reingesetzt.
Der Grund auch, warum ich glaube, dass diese Idee wirklich funktioniert hätte können, ist, dass wir es schon in einem anderen Bereich, im Bereich TV umgesetzt haben, für einen Kabel-TV-Anbieter. Nicht im deutschen Markt, auch außerhalb, im Ausland, wo Netflix plötzlich in den Markt gedrängt ist und die Auswahlmöglichkeiten gigantisch waren. Dieser Anbieter hatte aber nur ganz, ganz wenig verschiedene Packages. Da gab es ein Men's Package, ein Women's Package und konnte da gar nicht mithalten.
Ja.
Ja, das ging nicht. Und dann haben wir das als Efficiency-TV, keine Zeitverschwendung mit komischen Serien und anderen, positioniert und siehe da, das hat einen riesen Bang gemacht und wir haben die Firma für einen deutlich höheren Preis verkaufen können, weil da ging es um einen Exit, den wir vorbereitet haben. Ja, also es ist, wie gesagt, nicht 1:1 jetzt umzusetzen auf das, was mit BlackBerry passiert wäre, aber man schafft neue Wahrnehmungskategorien und Menschen wollen nicht nur entertained sein, sie wollen auch efficient sein und sie wollen auch nach außen zeigen, sie sind efficient, sie sind Machertypen. Ja? Und genau diese Nische ist momentan unbesetzt und vielleicht
und
für
die
alle
ist unbesetzt und das ist einfach auch echt ein Need im Unternehmertum, weil was machen Unternehmer, wenn sie in der Krise sind, weil sie merken, da läuft es nicht, der Bauchladen wird größer, das Angebot wird größer. Weißt du, mit dir geht es eher hin, nicht von wegen, nee, nicht größer machen, nicht noch wieder was Neues und so, sondern nutze das, dass du eben da vielleicht nur Women and Men Series hast, sondern mach da wirklich was draus, ne?
Ja, also genau, es geht darum, neue Kategorien, neue Nutzenkategorien zu schaffen. Und wenn sich daraus neue Produkte dann ergeben oder das bestehende Produkt aufgemotzt wird, das ist der Schritt 2. Man kann das auf so vielseitigen Ebenen ausspielen. Und das ist auch genau der Punkt, wo ich sage, wir nutzen bei uns im Kundenkreis, werden so ungefähr 10-15% Ausbeute von diesen Kategorien, die wir dann neu schaffen und dominieren, gemacht. Deswegen sage ich immer, wenn ich dann durch mein Netzwerk, wo ich ein großes Netzwerk auch zu Investoren habe und Firmen, die gerne was neu machen wollen, dann bringen wir die zusammen in einem Joint Venture und können da sogar dann wirklich noch die anderen Bereiche dieses Standards mitverwerten und dazu dann auch wirklich noch den Standard durch ein weiteres Produkt, was dann unser Kunde mit einem anderen Firma, mit einem Investor gemeinsam macht, den eigentlichen Standard nochmal stärken. Das ist nämlich eine ganz neue Form von Investment Company, die ich auch gerade am Aufbau bin, ja, die wir bei Competitive Today machen, das will ich abschließend noch sagen. Also man sieht, es sind enorme Möglichkeiten da. Das kann man jetzt mit dem Efficiency mal in seine eigene Branche auch übertragen. Vielleicht ist da auch was möglich, dass man da anknüpfen kann und da was belegt, was noch keiner belegt. Ja, weil darum geht es in Positionierung. Was belegen? Sich wohl einnisten, wo noch keiner ist und dann die Position behaupten.
Bei dem Nisten muss ich schon wieder an den Biber denken, aber ganz lieben Dank.
Genau.
Echt, ich habe jetzt meine Hausaufgaben, ich glaube, die Hörer haben auch ihre Hausaufgaben, die sie aus dieser Folge mitnehmen.
Ganz bestimmt. Birgit, hat mir riesige Freude gemacht. Ich glaube, wir können hier zum Abschluss kommen. An alle Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart oder das erste Mal zugehört habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns ganz bald in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss.
Tschüss.
Das war Competitive Today, der Podcast für Next-Level-Positionierungsstrategien mit Daniel G. Bieber. Wenn auch du eine Positionierungslösung mit Sogwirkung für dein Unternehmen kennenlernen möchtest, dann nimm jetzt Kontakt mit Daniel auf. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes unterhalb dieses Podcasts.